Guten Abend, hier ist Berlin, live aus dem Hauptstadtstudio am Springpool, Cash Talk, der Geocaching-Podcast von Geocachern, mit Geocachern und für Geocacher. Und wie immer mit Mönk und aus dem Hauptstadtstudio vom Roten Sofa begrüße ich heute EW742.
Genau, hallo.
Hallo Mönk.
Christoph.
Ich kenne nämlich den Christian, das ist der Geometer, und den Christoph. Und das ist natürlich schwierig, wenn man zwei kennt, dann verwechselt man das
leicht. Zum Glück sind wir getrennt
und genau.
Beide dabei.
Denn wir sollten heute eigentlich viel zahlreicher sein. Der Geometer sollte mit auf dem roten Sofa sitzen, aber der muss mit seiner Tochter Mathe lernen. Morgen ist die Klassenarbeit, wir wünschen Marie das Beste. Und den grünen Drachen aus dem grünen Forum, Grisou 1702, den haben wir jetzt versucht, eine Stunde lang anzurufen. Der sollte nämlich auch heute dabei sein, aber... Schade eigentlich, der ist nämlich zum Thema LV Lost Place in so einem Geocaching-Lexikon ein wahrer Fachmann, der ist nämlich in einem speziellen Lost Place-Forum, hätte uns da auch was Spezielles zu erzählen können. Aber du bist auch drauf, ne? Beim Thema Lost Place, das ist auch so dein
Ding? Genau, gucke ich mir gerne an, ist für mich interessant und deswegen bin ich heute der Gast im Studio dafür.
Wobei, du machst ja nicht nur Lost Places, du machst eigentlich alles, was so ziemlich abgefahren ist. Also Nachtcaches machst du auch gerne?
Klettern mache ich nicht. Klettern ist ein Punkt, den ich nie machen werde. Einfach, da habe ich Schiss. Wir können gerne tauchen gehen, wir können gerne irgendwie mit dem Boot fahren, aber Klettern ist nicht mein Ding.
Also prinzipiell schon T5, aber es muss nicht gerade Klettern sein.
Genau.
Da gab es hier in Berlin mal so ein Kletter-Event, ne?
Kann sein, aber wie gesagt, da ich das ausblende und sage, es ist nicht meine Baustelle und mir keinen Spaß macht, habe ich das nicht gesehen, nicht wahrgenommen.
Also auch nicht sportlich, so mit Absicherung und allem? So
nee, wie gesagt, da habe ich eben so ein bisschen Muffensausen. Dann lieber eben irgendwie paddeln, segeln, tauchen, da komme ich besser mit klar, was Wassersport ist. Oder eben ein Stück schwimmen, nur klettern mit der Höhe oder eben auch mit diesen Seilen, wo man dann dran hängt, nicht so mein Ding.
Aber so bei Lost Places, ab und zu gibt es mal schon was, wo man was hochkraxeln muss.
Ja, ne? Das sind aber, ich sag mal, 4 Meter oder so, die man eben meist mit einer Leiter hat oder mit einer Strickleiter. Das ist eben nicht so mit dieser normalen Absicherung, die eben beim Klettern richtig stattfindet. Ja, also wenn ich so an einen Klettercache denke, der so richtig abseilen von so einer Eisenbahnbrücke ist und dann hängt man da 50 Meter über dem Abgrund, da möchte ich schon Vertrauen ins Material haben und da habe ich keine Ahnung von und das lasse ich dann lieber. Also dann lieber die Dose links liegen lassen und sagen, ich komme lebend nach Hause, anstelle dann eben, genauso gilt das für Lost Places, zu sagen, wie bewege ich mich da, springe ich jetzt über jede oder renne ich da über das Gelände, ohne vorher zu gucken, sondern ich bewege mich da eben relativ langsam auf dem Gelände, gucke, wo ich hintrete und überlege mir, jeden Schritt eigentlich zweimal und guck mir auch die Sachen an, wo ich hintrete, ob ich da eben wirklich mit meinem Gewicht drauf springen sollte oder eben nicht.
Was ich erstmal denken musste bei deinem Geocaching-Namen EW742. Also gibt es ja so einen Geocache, so ein Mystery hier in Mitte, ich weiß nicht, ob du den kennst. Username.
Der ist relativ neu, glaube ich. Ne?
Ja, ja, da habe ich einem Geocacher, ein jüngerer Geocacher, dem habe ich, der zu späte, dem habe ich so ein kleines Tüdeldöschen mit Magnet in die Hand gedrückt gehabt auf Berliner Stammtisch. Und der hat dann einen Cache versteckt, wo man über seinen Usernamen sprechen kann. Wie kommt man auf sowas wie EW742?
Das hatte ich mal als Kennzeichen an meinem Auto. Und zwar in meinem ersten eigenen Auto. Und deswegen ist das so hängen geblieben. EW742 war eben der Teil hinter dem normalen Kreiskennzeichen.
Okay.
Und nutze das auch in anderen Foren, also wie in einem Fahrradforum und in einem Lost Place Forum. Und insofern...
Hast du aber nicht wieder gekriegt, das Kennzeichen?
Nee, habe ich dann auch keinen Wert mehr drauf gelegt, aber es hat sich eben so für so bestimmte Foren eingebürgert und dann nutze ich das eben ganz normal.
Okay, wir hatten schon gesprochen, Lost Places machst du wohl, Nachtcaches machst du wohl, Where I Go habe ich, du hast so ein PDA, ne? Du machst
genau.
Where I Goes?
Genau, das fände ich ja interessant, gerade das Garmin, die aktuellen Garmin-Geräte, die aktuellen, mit dem aktuellen Firmware-Stand, die Where I Goes gar nicht mehr abspielen können, richtig?
Ach,
ja.
Aber das war doch eigentlich so ein Killer-Feature irgendwie,
genau.
Wo Garmin mit genau. Groundspeak was zusammen gemacht hat.
Genau, das fand ich interessant und da gibt es eben jetzt, das war jetzt ein, in Nürnberg war ich vorgestern und wollte den eben machen, habe es aber dann aus Zeitgründen nicht geschafft und da stand aber eben extra eine Bookmarkliste Caches, die mit Garmin-Geräten gehen und also Where I Go Caches und dann gibt es eine zweite Bookmarkliste Where I Goes, die nicht mit Garmin-Geräten gehen. Wo man also dann schon unterscheidet und sagt, da gibt es also irgendwelche Probleme in der Firmware der neuen Garmins, also Oregon und Colorado, die dann eben damit dann nicht mehr mitspielen.
Ist ja ein Ding. Diese Kombination Where I Go, Nachtcache, Lost Place, hast du das mal untergehabt irgendwie?
Habe ich noch nicht gehabt. Also ich hatte einen Where I Go, der hat mir sehr gut gefallen und zwar in Erlangen, die Hexe Gaberta, wo also der Ersteller dieser Where I Go-Geschichte sehr schön die vorhandenen Objekte in der Natur in diese Geschichte eingebunden hat. Also so ein Beispiel, man muss da eben Wasser besorgen, virtuell. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die eben im Spiel aufgezeigt werden. Und zwar einmal eine Pumpe auf so einem Spielplatz, wo wirklich Wasser rauskommt, und dann einen Springbrunnen. Und man denkt sich, gut, der Springbrunnen liegt auf dem Weg, nimmt man den mit, und dann wird einem aber gesagt, jetzt spoilere ich ein bisschen, weiß nicht, wie bei unserer Reichweite in Erlangen ist.
Ja, also wir werden überall gehört.
Wir werden überall gehört, aber die Geschichte hat ja noch mehr Ecken und Kanten, und insofern habt ihr da trotzdem noch Spaß dabei. Und man wird eben dann, wie soll ich sagen, mit dem Springbrunnenwasser abgewiesen von den Rezeptmachern, sondern man muss eben wirklich das Spiel, das Wasser vom Spielplatz nehmen, und das fand ich interessant. Also man muss sich dabei so ein Vergo richtig Gedanken machen, dass man ein Drehbuch hat und sagt, was soll passieren, was soll der Spieler aufnehmen, was soll er vielleicht an einen virtuellen Charakter oder eben an einem Ort ablegen.
Und wie so ein Adventure-Spiel, ne?
Genau.
Früher gab es, ich weiß nicht, vielleicht gibt es die auch mittlerweile noch.
Also gibt es immer noch.
So zu C64-Zeiten waren so diese Infocom-Adventures, wo man noch richtig alles per Konsole machen musste. Go North, Go East und so. Mittlerweile sind die auch, sehen die bestimmt auch anders aus, die Adventure-Spiele. Ich habe schon lange keine mehr gesehen. Aber das ist so der Gedanke, glaube ich, der dahinter steckt. Und das wird auch gut umgesetzt? Oder wie ist so deine Erfahrung mit Where I Go Star?
Ganz unterschiedlich. Also in Dresden gibt es einen, der macht eher so eine kleine Stadtführung. Und das ist, glaube ich, auch das Problem dieser Where I Go. Wenn man eben bundesweit guckt, gibt es irgendwie so ein bisschen über 50 Stück, weil es eben die Erstellung total komplex ist und weil eben auch die Erstellungssoftware trotz einem Tutorial von Gummiseele aus Hannover nicht so ganz einfach ist. Also es ist, man muss sein Betriebssystem umstellen auf englische Sprache. Man muss sagen, ich verwende jetzt kein 1000er-Trennzeichen als Punkt, sondern muss eben sagen, mein 1000er-Trennzeichen ist ein Komma. Und so zieht sich das eben durch, und erst dann kann man anfangen, dieses Where I Go zu programmieren, und das wird der Grund sein, warum es erst so wenig gibt.
Aber das ist ja der Hammer, dass ich mein Windows verkurbeln muss, um dann diese Entwicklungsumgebung zum Laufen zu kriegen.
Richtig, das ist aber tatsächlich der Fall im Moment. Also, und es wird ja im Moment auch keine neue Bilder-Software herausgegeben, also die letzte ist ja vom Mai, wo ich mich dann schon frage, die haben also am Anfang relativ schnell diese Bilder-Software erneuert und einen aktuelleren Stand rausgegeben. Da waren eben immer nur wenige Wochen oder teilweise Tage dazwischen. Und jetzt ist also der aktuelle Stand immer noch Mai, und anscheinend gibt es da keine Priorität bei geocaching.com oder Groundspeak vielmehr, das tatsächlich weiterzuentwickeln und zu sagen.
Und dann können auch noch die neuesten Firmware-Versionen die Where I Go-Module gar nicht mehr abspielen.
Richtig.
Das ist natürlich dann absolut der Hammer. Und diese Gummiseele-Team, die haben ein Tutorium, die machen auch nämlich dann einen selber jede Menge.
Die haben einen in der Hannover Innenstadt, wo ich für mich sagen muss, ich habe den gemacht, aber so Cachen so mitten in der Stadt mit so vielen Leuten ist ganz persönlich mir schwer gefallen. Also das fällt mir auch in Berlin schwer, so am Potsdamer Platz oder an anderen Orten, wenn dann so, ich kann da so für mich nicht in Ruhe suchen. Das ist aber eine persönliche Sache, und man wurde natürlich auch gerade in Hannover dann eben von Leuten angesprochen, die sagen, ich möchte jetzt noch einen Euro für ein Bier haben oder dergleichen, wo ich sage, es ist nicht so der Effekt, den ich eben beim Geocachen haben will oder eben bei meiner Freizeitgestaltung. Da können jetzt die Leute nichts für, die den Cache erstellt haben, um Gottes Willen, aber das ist eben die Umgebung, in der stattfindet.
Wir sind ja heute eher zum Thema Lost Place als zum urbanen Cache.
Ja, wir sind ein bisschen abgekommen, genau.
Nein, aber ich meine, also ein Cache in Hannover hat mit Lost Place natürlich dann auch gar nicht mehr viel zu tun. Du hattest selber schon mal vor, ein Where I Go zu machen?
Ja,
ich nehme an, dann auch ein Lost Place, oder?
Na, zumindest eben nicht mitten in der Stadt, das ist richtig. Also er wird außerhalb der Stadt stattfinden. Ich versuche mich da gerade dran, wann ich da fertig sein werde, keine Ahnung. Habe mir da jetzt auch keinen Zeitdruck gesetzt, weil die Location lässt sich so einfach nicht besetzen. Ist auch ein bisschen außerhalb von Berlin, müssen wir mal abwarten.
Aber da hast du auch eine Idee, und die hat auch mit Adventure dann zu tun? Oder um
das was wird eine kleine Geschichte sein, und da werde ich mich ausprobieren. Aber wie gesagt, da, also ich habe mich mit einem ausgetauscht, und der hat gesagt, er hat für die Erstellung nur dieser Cartridge ungefähr 30 Stunden gebraucht. Nur 30 Stunden am PC. Also jetzt gar nicht, sagt er, irgendwelche Bilder vorbereiten, die dann mit in dem Player ablaufen und Koordinaten aufnehmen, das war alles noch zusätzliche Zeit. Koordinaten umwandeln, weil die ja natürlich in einem anderen Format in dem Programm, in dem Where I Go-Programm, in dem Entwicklungsumgebung eingegeben werden, als sie eben standardmäßig beim Geocaching verwendet werden. Das ist also ein anderes Format. Und sagt er hat allein 30 Stunden nur am PC gesessen und eben diese Geschichte eingetippelt mit Skripten und die ganzen Objekte dort vorbereitet.
Und also da ist man schon mehr am Rumfrickeln, dass das alles richtig funktioniert, genau, als dass man sich auf die eigentliche Idee konzentrieren könnte. Ne?
Ja, und es findet eben, oder ist ja mal so ein handwerklich, findet da eben auch wenig statt. Was viele eben haben, so spezielle Verstecke oder dergleichen oder einen speziellen Ort, sondern man muss eben da viel am Rechner sitzen und sich da mit rumschlagen. Mit
diesem Hast aber auch noch andere Caches, das sind auch Lost Places dabei.
Ja, das, also bei mir insbesondere ist es in Werneuchen auf einem ehemaligen Flugplatz.
Das hatte Mika, glaube ich, mal empfohlen.
Genau.
Auf einem Stammtisch.
Ja, der hat ja da seine 24-Stunden-Power-Runde gedreht mit Gartenzwerge Trillian und ich hoffe, ich vergesse jetzt, wer es da noch dabei war. Man möge mir verzeihen.
Taro 2.
Taro 2, danke. Und die haben dort auch das besucht und fanden das gut. Und ich habe auch andere positive Logs, weil eben die Hallen relativ groß sind, die man sich da angucken kann, die Hangars.
Das ist ein Flugfeld, also kompletter Flugplatz, ja. Und das ist russisch.
Das war mal von den Russen besetzt, beziehungsweise vorher haben es eben die Nazis gebaut, die Faschisten, und hatten dort eben, und das wurde dann nahtlos übernommen.
Ach so, haben die gleich, okay, müssen wir nicht weiter kommentieren. Du sprichst auch Russisch, nehme ich an, ja?
Ich hatte Russischunterricht, hat auch mal ganz gut Russisch gesprochen. Ich glaube, inzwischen, das ist jetzt 10 Jahre her, bräuchte ich wieder ein bisschen Wodka, um das wieder flüssig sprechen zu können.
Aber da sind dann bestimmt noch so russische Inschriften in Werneuchen, oder wie ist
ja,
das? Man sieht das also richtig
das
noch.
Sieht man das, also sowohl jetzt also russische Graffitis, als auch in den Hangars gibt es dann tatsächlich noch so, ich sag mal, Piktogramme von den Flugzeugen und auch entsprechende Erklärungen in den Hangars, wo man sagt, das ist also eindeutig nachvollziehbar, von wem das hier genutzt wurde.
Was gibt es denn noch so an Lost Places in Berlin, wo du sagen würdest, also das ist eine starke Sache, da muss man unbedingt mal gewesen sein?
Der letzte, den ich sehr beeindruckend fand, war auch in der Nähe von Werneuchen von Wuppel, und zwar Kinderferienlager nennt sich der, mit dem richtigen Titel hinter nicht nur, und jetzt will ich nicht zu viel spoilern, es ist eine sehr interessante Anlage, die sich dort findet. Und ansonsten sind natürlich genauso auch andere Sachen interessant, so wie Beelitz oder eben Fabrikanlagen hier in Berlin, VEB Isokont, wo man einfach sich bewusst machen muss, das waren alles mal Anlagen, die von Menschen benutzt wurden, die haben da gearbeitet oder sich erholt oder dergleichen. Dann gibt es plötzlich einen Moment, wo jemand den Schlüssel wegwirft, das Licht ausmacht. Dann ist dann eine Weile Ruhe und dann erst verwahrlost das, und wir als Geocacher sind ja nicht die Ersten, meistens kommen ja zuerst die Kupferwürmer, die das Gelände dann räumen.
Da sind ja auch schon mal Geocacher verdächtigt worden, sie hätten irgendwie Kupfer klauen wollen, ne?
Ja, also ganz blöde Geschichte. Mich wundert das, dass man da von den Gerichten diese eindeutigen Sachen, die eben dort vorhanden waren, also sprich Listings, Geocaching-Gerät, nicht nachvollziehen kann. Und sie hatten natürlich das Pech, dass eben 150 Meter weiter tatsächlich Geocacher, sondern Kupferdiebe waren. Und dann hat man die quasi in diesem Einsatz zusammengefasst und gesagt, was eben nur 150 Meter entfernt ist, auf so einem Eisenbahngelände ehemaligen, das gehört zusammen, und hat eben die Leute zusammen verhaftet. Und das,
die Geocacher waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Und das ist natürlich aber, muss man ganz klar sagen, auch eine Gefahr, der man sich aussetzt. Man geocacht an so einer Location, ne?
Ja.
Das kann passieren.
Richtig.
Beelitz ist da ja auch so ein Dauerbrenner, ne? Also da gab es auch schon Geschichten, wo Leute verwiesen wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob mit Polizeieinsatz, aber
Der neue Eigentümer ist ja da anscheinend recht aktiv. Ich war noch in Beelitz, da gab es ihn noch nicht. Und trotzdem muss man sich eben da bewusst machen, auch das ist gefährliches Gelände. Es gibt eben teilweise noch Medikamente oder andere Chemikalien, die dort zu finden sind, und auch ansonsten gibt es eben, gerade wenn man ja den Bonus gemacht hat, weiß, was dort ist, keine Geländer oder eben auch Stellen, wo man sagt, man muss dort vorsichtig sich bewegen und sich überlegen, wo man langtritt oder nicht langtritt. Beelitz ist da ganz genauso wie alle anderen Lost Places so ein Beispiel. Und jetzt, wenn der neue Eigentümer dort versucht, Schritt für Schritt die Gebäude zu sichern und wieder in Betrieb zu nehmen, ich weiß nicht, wie viel der von den Gebäuden gekauft hat, und dann wieder in Betrieb nehmen will. Und er hat natürlich das Problem, dass in Beelitz nicht nur Geocacher unterwegs sind, sondern Leute, die Fotoshootings machen, also nur die Gebäude fotografieren.
Ja, ich hörte davon. Irgendwie sogar unanständiges Zeug wurde da gemacht.
Genau. Stand
in der Bild-Zeitung, ne?
Ist aber auch eigentlich anscheinend immer der Fall. Also als ich dort war, wir waren an einem Februartag da, wo es also relativ frisch war, also jetzt nicht angenehme Temperaturen. Und wir hatten wirklich Leute, die Fotos gemacht haben, nur von den Gebäuden. Wir hatten Leute, die mit Studioanlage, also mit Blitzanlage und mit Make-up und Models dort sich in Szene gesetzt haben und Fotos gemacht hatten. Wir hatten ganz normale Spaziergänger, die nur so um die Gebäude herumgelaufen sind und natürlich Leute, die gesagt haben, ich will mir das einfach nur angucken aus Neugierde. Und das war also bunt bevölkert an einem normalen Februarwochenende, wo ich sage, da kann man, wie soll ich sagen, schon glauben, dass der Besitzer das schwer hat, dieses Gelände dauerhaft zu sichern, auch aufgrund der Größe einfach.
Er muss es ja eigentlich. Er macht es ja nicht nur, weil er die Leute nicht da haben will, sondern weil er irgendwie auch in der Pflicht steht, glaube ich, genau, das zu sichern. Ne?
Genau.
Das muss man ganz klar so sehen. Also viele sehen das ja immer so, böser Besitzer, der sperrt das hier ab und wir dürfen da nicht gucken. Ich glaube, ich bin ja jetzt nicht rechtlich so drauf. Meine Schwester ist Rechtsanwältin, die wüsste das besser. Aber ich glaube, er muss es sogar tun.
Genau.
Und er scheint auch kooperativ zu sein. Also ich habe letztens was gelesen im Internet, also wenn man sich bei dem Besitzer von Belitz meldet, kann man da auch mit Gruppen so rüberlaufen. Man kann sich da anmelden.
Ja, nun weiß ich nicht, ob man, wie soll ich sagen, mit Gruppen das so Erlebnis für unsere Geocaching-Szene ist. Meine Erfahrung ist, dass man so mit so 3-4 Leuten noch was von dem Cache, den man absolviert, erlebt. Und sobald das dann so größer wird und dann 8 Leute sind, dann ist dann ganz schnell die Frage,
da fehlt der Charme des Lost Place dann so ein bisschen.
Ja, ne? Und auch das Geocaching-Erlebnis, wo war die Station jetzt, was habe ich gefunden, was ist mein eigener Beitrag für diese Suche, um dann letztendlich den Log-Eintrag zu machen. Und insofern ist dann für mich lieber, wenn die Gruppe so mit 3-4 Leuten ist, als wenn das dann 8 oder 10 Leute sind.
Gut, dabei können wir fast schon wieder Schluss machen. Unsere Sendezeit haben wir gut geschafft.
Das ganz ging flott.
Ja, deine persönliche Empfehlung noch, was fällt dir ein in Berlin so an Geocache? Was möchtest du noch eben auf dem Weg? Möchtest du vielleicht jemanden grüßen?
Grüße insbesondere an den aktiven Micker und an die beiden Dosenfischer. Und empfehlen möchte ich einfach mal ganz völlig außer der Reihe nicht Lost Place, sondern heute gerade absolviert Bürokratie, eine witzige Idee. Unten in Treptow-Köpenick, glaube ich, ist das, oder Adlershof vielmehr.
Da fällt mir Asterix ein. Formblatt, wie viel war das noch?
Ja, so ein Formblatt, ein Formblatt ausfüllen muss, wo ich dann schon so für mich gedacht habe, Steuererklärung, wie lange brauchen die noch, etc. Also dieser übliche Stress, den man hat mit Behörden, um den Antrag richtig auszufüllen und dann keine komischen Rückfragen zu bekommen oder das Behördendeutsch richtig zu
verstehen. Schöne Idee für einen Cash, werde ich mir noch angucken. Und dann sagen wir Tschüss, ne?
Ja, tschüss.